Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kontrovers. Tja, der 24. Februar 2022 hat sich einen festen Platz in der Weltgeschichte gesichert. An diesem Tag startete Wladimir Putin bekanntlich den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der bis heute andauert. Der Krieg wird mit erbarmungsloser Härte geführt, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Im Gegenteil, der Beschuss von Städten und die unterschiedslose Tötung von Frauen, Männern und Kindern ist fester Bestandteil der russischen Kriegsführung. Der sogenannte Westen reagierte mit Sanktionen, die die Welt zuvor noch nicht gesehen hatte, und mit Waffenlieferungen an die Ukraine, um sich zu verteidigen. Wenig überraschend wirken die Sanktionen auch auf die Länder zurück, die sie verhängt haben. Der Preis für Strom und fossile Energien steigt massiv an. Auch dadurch bedingt werden auch Lebensmittelpreise immer höher. Die Inflation erreicht in Europa, in den USA schwindelerregende Höhen. Und die Politik, die versucht abzufedern durch Energiegeld, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, um nur einige Punkte der 30 Milliarden schweren Pakete zu nennen. Hinzu kommt jetzt noch ein drohender Gasnotstand. Niemand weiß, ob Moskau die Gaslieferungen über Nord Stream 1 wieder aufnimmt nach der Wartung, die derzeit erfolgt. Geschieht das nicht, muss der Staat die Gaszuteilung vornehmen, und das heißt, weite Teile der Industrie könnten stillgelegt werden, mit massiven Folgen für Wirtschaft und Arbeitsplätze. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach hier im Deutschlandfunk bereits von einem politischen Albtraum-Szenario und einer Zerreißprobe, die wir lange so nicht hatten. Dagegen regt sich Widerspruch. Lauter werden die Stimmen, die ein Ende der Sanktionen gegen Russland fordern, die einfordern, über dem Verhandlungsweg eine Lösung zu finden, wie auch immer. Explodierende Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise, drohender Jobverlust. Wie lange tragen die Deutschen die Russland-Sanktionen mit? Das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Das Willkommen gilt auch unseren Gästen natürlich. Heute früh an diesem Montagmorgen im Deutschlandfunk in alphabetischer Reihenfolge sind das Klaus Ernst von der Partei Die Linke. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, ist uns aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Ernst. Dann Jens Köppen von der CDU. Er ist ebenfalls Mitglied des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Außerdem ist er Vorsitzender der Landesgruppe Brandenburg. Er ist uns aus Schwedt an der Oder zugeschaltet, Herr Köppen. Das ist die Stadt, wo auch die Raffinerie PCK steht, die sich mehrheitlich in der Hand des russischen Staatskonzerns Rosneft befindet und die russisches Öl zu Benzin verarbeitet und Berlin-Brandenburg mit Sprit versorgt, zumindest bis Ende des Jahres, wenn der Boykott russischen Öls greift. Richtig, Herr Köppen?
Ja, guten Morgen, Herr Heckmann. Genauso sieht es aus. Eine der wichtigsten, erfolgreichsten Raffinerien in Europa sitzt hier in Schwedt.
Herzlich willkommen, wie gesagt, Herr Köppen, auch Ihnen. Und last but not least, Ralf Stegner von der SPD. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er ist uns zugeschaltet per Telefon aus Staufen bei Freiburg im Breisgau, unterbricht seinen Urlaub für uns kurz. Schönen guten Tag, Herr Stegner, herzlich willkommen und danke dafür.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Heute früh haben sich schon eine Menge Hörerinnen und Hörer gemeldet. Hier eine kleine Auswahl der Stimmen.
Marc Ine aus Frankfurt. Zum Spaß friert niemand, sondern die Sanktionen sollen den Krieg beenden. Und das können sie nur gemeinsam mit viel mehr Waffenlieferungen für ein schnelles militärisches Gleichgewicht in der Ukraine.
Guten Tag. Ich bin der Meinung, dass diese Sanktionen nur begrenzt mitgetragen werden. Vor allem scheint es so auszusehen, dass die Sanktionen uns wesentlich härter treffen als wie beabsichtigt die russische Seite. Mein Name Paul, ich lebe im Umfeld von Hamburg.
Ja, Schilbach, Dresden. Sanktionen schaden meistens dem, der sie ausspricht. Außerdem machen wir mit unserer Preispolitik das Land kaputt. Ich bin für die sofortige Beendigung dieser Sanktionen.
Guten Morgen, Baumann, Berlin. Es ist doch keine Frage, dass wir das mittragen müssen. Denn wenn die Ukraine diesen Kampf verliert, sind wir die Nächsten.
Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Jung. Ich wohne in einem kleinen Dorf in Ostthüringen in der Nähe zwischen Gera und Jena. Meine Meinung ist, ich befürchte, die Deutschen werden diese Sanktionen nicht mehr sehr lange mittragen, weil bekanntlich erstmal der eigene Wohlstand vorgeht, in Deutschland ganz besonders. Und die Energiekosten sind bereits vor dem Krieg gestiegen. Und hier setzt auch unsere Regierung, denke ich, und auch die Medien, die Öffentlichkeit auch falsche Signale. Man müsste viel mehr erklären, dass solche steigenden Energiepreise, solcher Energiemangel in Zukunft gewollt sind und auch in Zukunft tägliches Brot sein werden.
Guten Morgen, hier ist Susanne Röther aus Frankfurt. Ich finde das Agieren der Bundesregierung einigermaßen absurd. Einerseits fürchtet man jetzt gegen Sanktionen Russlands und andererseits trägt man mit weiteren Sanktionen dazu bei, dass sie zuverlässig eintreffen.
Also ein sehr gemischtes Bild zu der Frage, wie lange tragen die Deutschen die Russland-Sanktionen mit? Die sogenannten westlichen Staaten, also die Länder der EU, der USA, Kanada und so weiter und so fort, sie waren ja stolz drauf, dass man sich nicht hat auseinanderdividieren lassen. Gemeinsam hat man die Sanktionen gegen Russland beschlossen, die ja ihresgleichen suchen. Und Ralf Stegner, vielleicht an Sie zunächst die erste Frage. Von vornherein hieß es ja, die Sanktionen, die brauchen Zeit, um zu wirken. Aber zu einem Kurswechsel bei Wladimir Putin, da haben Sie bisher nichts zu beigetragen, oder?
Naja, man muss die Sanktionen natürlich in ihrer ganzen Breite sehen. Und ich glaube schon, dass ein Teil der Sanktionen auch wirkungsvoll sein wird, dass Russland abgeschnitten ist von westlicher Technik. Das ist auf Dauer für die russische Wirtschaft ein großes Problem. Überhaupt die Isolation ist ein großes Problem, aber dass sie nicht sofortige Wirkung zeigen würden, das war, glaube ich, klar. Und dass man bei Sanktionen übrigens immer prüfen muss, dass die Wirkung bei Russland größer ist als bei denjenigen, die die Sanktionen verhängen. Das gehört auch dazu.
Ist das denn der Fall, Herr Stegner?
Naja, bei den Gaslieferungen wäre das der Fall. Deswegen war es ja auch töricht vorzuschlagen, wir sollten das Gas unsererseits boykottieren. Das war der Vorschlag der Opposition von Herrn Merz. Dem sind wir, ist die Bundesregierung erfreulicherweise nicht gefolgt. Das wäre auch eine Katastrophe gewesen. Wir haben jetzt die Speicher schon ein ganzes Stück gefüllt. Aber richtig ist, wenn nach der Wartung Putin das, die Gaslieferung nicht wieder aufnehmen sollte, was wir ja nicht wissen, dann hätten wir schon ein gewaltiges Problem. Und das wäre eine Form von Sanktionen, die uns deutlich mehr schadet als den Russen.
Klaus Ernst von der Partei Die Linke. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, veröffentlichen lassen und hat da gesagt, wir brauchen einen langen Atem. Muss man da einfach noch ein bisschen abwarten, bis man überhaupt beurteilen kann, ob die Sanktionen wirken, ja oder nein?
Bei den Energiesanktionen braucht man da gar nicht lange gucken, wie sie wirken. Wir wissen, dass Russland auch an den Preissteigerungen oder vor allem wegen der Preissteigerungen auch für Öl, und das ist ja nun unsere Sanktion bei Öl, schon jetzt massiv verdient. Also Russland profitiert von unseren Sanktionen. Ich war vor kurzem auch in den Ländern, wo Habeck war, also in Arabien und auch in Norwegen.
Robert Habeck, der Wirtschaftsminister.
Ja, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, und haben mit denselben Leuten auch gesprochen. Die haben alle natürlich das Bedürfnis, bei uns mehr zu liefern aufgrund der Situation. Aber das geht nicht. Also wir haben noch nicht die Terminals. Wir können zurzeit russische Energie nicht ersetzen. Das gilt übrigens auch für Schwedt, fürs Öl. Und das gilt noch umso mehr fürs Gas. Und deshalb sind Sanktionen im Energiebereich kontraproduktiv. Sie nutzen Russland und deshalb halte ich sie für unmoralisch gegenüber der Ukraine. Wir sollten dringend von diesen Dingen Abstand nehmen und sollten beim Energiebereich zu einem normalen, vernünftigen Verhältnis kommen, weil wir auf dieses Gas angewiesen sind.
Inwiefern unmoralisch?
Unmoralisch, weil wenn wir Sanktionen machen, die Kriegskasse, so wird ja immer argumentiert, Putins füllen und nicht schwächen, dann sind diese Sanktionen gegenüber der Ukraine unmoralisch.
Das heißt, Sie würden allen Ernstes sagen, dass die Sanktionen dazu führen, dass Wladimir Putin seine Kriegskassen weiter auffüllen kann.
Das so ist es. Also der Leistungsbilanzüberschuss Russlands hat sich im ersten halben Jahr verdreifacht. Also die verdienen mehr an ihren Energieexporten als vorher. Ursache sind die Sanktionen, die der Westen gegen russische Energie verhängt hat. Da hätte man vorher vielleicht nachdenken sollen, bevor man nur aus moralischen Gründen eine Maßnahme betrifft. Moral ist ganz wichtig, auch in der Politik, aber man muss trotzdem immer überlegen, wie sie wirkt. Die Bundesregierung hat mit ihrer Sanktions- Rhetorik und mit ihren praktisch durchgeführten Sanktionen dazu beigetragen, dass die Preise bei uns explodiert sind, dass die Bürger darunter leiden und dass gleichzeitig Russland verdient. Das ist die Situation.
Bevor wir Jens Köppen von der CDU in die Diskussion mit reinholen, spielen wir den Ball vielleicht nochmal kurz zurück an Ralf Stegner. Ich habe mir die Stichworte notiert: unmoralisch, kontraproduktiv. Die Wirkung ist in Deutschland, in Europa der Sanktionen größer als bei Russland.
Naja, also ich sag mal, das finde ich ist ein bisschen zu einseitig betrachtet. Also Sanktionen, die niemandem wehtun, die wird es nicht geben und manche Nebenwirkungen kann man auch schwer vermeiden. Und nebenbei bemerkt, die Sanktionen hat ja nicht Deutschland alleine verhängt, sondern das sind gemeinsame Entscheidungen mit unseren Verbündeten gewesen. Fakt ist, dass man immer prüfen muss, was die Folge ist, das ist wahr. Und deswegen sollten Sanktionen denjenigen, die sie verhängen, nicht mehr schaden als den anderen. Das wäre, ich sage das nochmal, beim sofortigen Gasboykott der Fall. Bei anderen Dingen, glaube ich, werden sie wirken und dass wir in gewissem Maße die Folgen zu tragen haben, das wird man hinnehmen müssen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Klaus Ernst, wenn man die Lösung nicht im militärischen Bereich sieht, und da sind wir ja vermutlich einer Meinung, dass es am Ende eine diplomatische Lösung geben muss, man kann nicht zulassen, dass Russland einfach imperialistisch hier gegen die Nachbarn vorgeht. Und insofern muss man schon was tun. Und eine Mischung aus dem, was wir tun, wird es dann sein. Muss man sich jede einzelne Maßnahme angucken. Wie gesagt, Gasboykott fände ich falsch, aber in den anderen Bereichen, glaube ich, sind die Sanktionen gemeinsame Politik und insofern unter dem Strich auch richtig.
Jens Köppen von der CDU, Mitglied des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, auch Vorsitzender der Landesgruppe Brandenburg, also sozusagen die Stimme des Ostens hier in der Runde. Herr Köppen, die Inflation, ich habe es gerade schon gesagt, ist so hoch wie seit Bestehen der Bundesrepublik nicht. Benzin, Strom, Öl, Lebensmittel, die Menschen müssen tief in die Tasche greifen. Jetzt droht noch der Gasnotstand. Die EU, die hat bereits beschlossen, die Mindesttemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad herunterzusetzen. Der Immobilienkonzern Vonovia hat angekündigt, im Herbst, Winter nachts die Heizung auf 17 Grad runterzuregeln. Wie überrascht sind Sie, dass sich die Sanktionen auf den Westen auswirken?
Ja, bevor wir an die Gasmenge denken, sollten wir daran denken, dass wir zuerst das Ölembargo im Dezember, dass dieses Ölembargo droht. Und das ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie möglicherweise auch Russland agieren wird. Wenn wir mit dem Ölembargo drohen, könnte Russland an dem Knopf drehen, wo es noch mehr wehtut. Dann Deutschland und der deutschen Wirtschaft und der deutschen Gesellschaft. Also als Überschrift muss stehen, wir können uns nicht schaden, wenn wir anderen helfen wollen. Die Sanktionen müssen sich selbstverständlich gegen die richten, gegen die sie auch ausgesprochen wurden. Und das hat, lieber Herr Stegner, nichts mit Nebenwirkungen zu tun, sondern hier schaden wir uns selbst massiv. Wir richten die Sanktionen komplett gegen unsere Gesellschaft. Und das ist dann am Ende, bei den Embargos zumindest ist das so, Sanktionsaktionismus, der sofort auf dem Prüfstand muss. Und die Europäische Kommission oder der Europäische Rat hat da explizit das Pipeline-Öl ausgeschlossen aus dem Sanktionspaket, dass das möglich ist. Nur Deutschland hat eben gesagt in einer Protokollnotiz, dass sie trotzdem davon im Dezember Gebrauch machen wollen.
Sanktionsaktionismus,
ohne eine Lösung haben.
Sanktionsaktionismus, sagen Sie, aber Ihre Partei, die CDU, die Union, die trägt diese Sanktionspolitik uneingeschränkt mit.
Uneingeschränkt würde ich nicht sagen. Und es sind die Überlegungen ja überall da. Und da müssen wir eben schneller in den Tritt kommen, wie der Vorsitzende des Ausschusses schon gesagt hat. Wenn wir am Ende uns selber schaden, müssen wir alle Sanktionen auf den Prüfstand stellen. Es hat ja niemand kritisiert, dass Sanktionen erstmal aufgesetzt werden. Das ist ja klar. Aber wenn sie nicht wirken, das ist bei Sanktionen leider in den meisten Fällen so, muss man sie wieder aufheben.
Welche sollen denn aus Ihrer Sicht aufgehoben werden?
Erstmal müssen komplett die Embargos aufgehoben werden. Komplett. Also das, was der Europäische Rat zugestanden hat, dass Öl nach Schwedt über die Druzhba weiter fließen darf, das muss sofort auch möglich sein, über den Dezember hinaus.
Das heißt, die Abhängigkeit von Russland fortsetzen, was die Energielieferungen angeht?
Die Abhängigkeit ist da, die wird auch nach wie vor da sein. Das sehen wir ja beim Gas. Und es macht ja keinen Sinn, wenn wir am Ende in die komplette in den Versorgungsnotstand in Ostdeutschland kommen. Und da habe ich als ostdeutscher Abgeordneter natürlich was dagegen, wenn jetzt Ostdeutschland, ich sag mal, dafür leiden muss, wenn man sagt, okay, wir schalten jetzt die Pipeline ab, die übrigens ganz Ostdeutschland mit Kraftstoffen versorgt.
Wie ist denn da die Stimmung bei Ihnen in Schwedt? Beschreiben Sie doch mal kurz.
Ja, mein Gott, die Stimmung ist so, wie sie erwartbar ist. Sie ist sehr schlecht. Die Leute haben natürlich Existenzängste. Sie sehen, dass hier möglicherweise eine zweite Deindustrialisierungswelle auf die Region zukommt. Und ich muss dazu sagen, das ist ja kein ostdeutsches Problem irgendwo in den endlosen Weiten der Uckermark, sondern das wird dann am Ende, wenn der Kraftstoff und die Industrie nicht beliefert werden können, ein Versorgungsproblem in weiten Teilen Deutschlands. Das ist dann nicht mehr gegeben. Also von Rostock bis nach Suhl. Und da wird es auch zu Versorgungsengpässen im öffentlichen Leben kommen. Und das müssen wir im Blick haben. Und damit schaden wir uns viel mehr und werden am Ende sehen, dass die Stimmung auch gegenüber dem Krieg und dem Kriegsgeschehen kippen wird. Und das sollten wir uns ganz genau überlegen.
Ralf Stegner von der SPD, Sie sollen die Gelegenheit haben, darauf zu reagieren. Sie haben sich gerade schon mal eingeschaltet.
Ja, lieber Herr Köppen, ich will dann aber schon sagen, Ihre Aufforderung richtet sich dann ein bisschen weniger an die Bundesregierung als an Ihren eigenen Fraktionsvorsitzenden. Ich sag mal, so scharf wie Herr Merz, der das gefordert hat, das richtig zu boykottieren, das russische Gas. Stellen Sie sich vor, wir hätten das getan, dann wären weder die Speicher voll und wir hätten in Teilen schon katastrophale Verhältnisse in der Industrie. Also das muss man schon ehrlicherweise dann auch sagen.
Und trotzdem, Herr Stegner, sagt Herr Köppen, dass die Sanktionen auf den Prüfstand müssen.
Und dann kann man drüber reden, in der Tat, wo man auf der einen Seite das eben nicht machen darf, weil es uns mehr schadet, und auf der anderen Seite Anpassungen braucht. In Schwedsee ist ja wohl der Punkt, wenn ich das richtig sehe, dass dort eben nur das russische Öl verarbeitet werden kann. Und es noch da an den Möglichkeiten fehlt, andere Ölsorten, so verstehe ich das, technisch verarbeiten zu können. Und dass man da die Leute in Schweden nicht hängen lassen kann, das versteht sich für mich von selbst. Also auch da gilt dann die Frage.
Wenn ich da mal einhaken darf.
Ja, bitte,
wenn ich das, ich das richtig verstanden habe, ist jetzt die Frage des Öls selbst, also dass es nur russisches Öl ist, gar nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, die Alternativen sind nicht da. Sie haben keine gewährleistete Versorgung Schweds mit Öl, das zum Beispiel aus der Ostsee kommt. Es gibt keine andere Pipeline, die Schwedt versorgen könnte. Und deshalb sage ich, was die Bundesregierung da gemacht hat, war, wir drehen mal denen den Hahn zu, aber wir haben doch gar keine Alternativen. Das kommt mir so vor, als würde man sagen, wir springen jetzt alle vom 10-Meter-Brett ins Schwimmbad, aber unten ist noch gar kein Wasser drin. Und wenn man das macht, haut man sich den Schädel ein. Und genau das passiert. Und deshalb sage ich, diese Politik in der Bundesregierung in dieser Frage der Sanktionen im Energiebereich ist unverantwortlich gegenüber der eigenen Bevölkerung und ist sowas von kontraproduktiv, dass man es wirklich jetzt nur noch stoppen kann. Man muss jetzt raus aus diesen Energiesanktionen. Das heißt nicht, Ralf Stegner, dass man nicht über andere Sanktionen nachdenken kann. Ich bin auch dafür, dass wir keine Rüstungsgüter mehr liefern an Russland. Das ist ja passiert. Rheinmetall hat ja die ganze Anlagen aufgebaut. Natürlich muss sowas gestoppt werden, aber die Sanktionen müssen einzeln überprüft werden, gegen wen wirken sie. Die Energiesanktionen wirken gegen die eigene Bevölkerung.
Ralf Stegner dazu noch kurz.
Um aber differenziert zu sein, wenn ich das richtig verstehe, ist es beim Gas volkswirtschaftlich unvertretbar. Das ist beim Öl anders. Beim Öl liegen die Probleme ein Stückchen differenzierter bei der Frage, wer kann was verarbeiten. Darüber muss man reden, wie man das angehen kann. Aber volkswirtschaftlich haben wir nicht die gleiche Lage beim Öl wie beim Gas. Jedenfalls nach dem, was ich darüber weiß.
Aber Herr Stegner, der Herr Köppen hatte darauf hingewiesen oder auf die Möglichkeit hingewiesen, wenn man eben Russland sozusagen bedroht mit einem Boykott der Öllieferungen, dann kommt die Retourkutsche und das Gas wird abgedreht.
Das gilt ja bei allen Sanktionen, dass man nicht weiß, was die andere Seite tut. Wir wissen ja auch nicht, ob nach der Wartung der Pipeline nächste Woche Putin das wieder aufnimmt oder nicht. Es gibt auch viele, die sagen, er wird das tun, um ein Druckmittel in der Hand zu haben. Das werden wir sehen. Man muss sich, da hat Robert Habeck recht, auf alle Szenarien einstellen. Fakt ist aber, wir werden keine Sanktionspolitik, egal in welchem Bereich, machen können, die überhaupt keine Folgen haben. Das wird so nicht sein und man muss das eben, vielleicht ist das der Punkt, auf den man sich verständigen kann. Man muss es im Einzelnen betrachten und in der Tat muss dann der Maßstab sein, was uns mehr schadet, als der anderen Seite taugt, als Sanktionen im Zweifelsfall nicht.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das der Fall ist? Oder würden Sie sagen, die eine oder andere Maßnahme ist dabei, über die man wirklich nochmal ernsthaft drüber nachdenken muss?
Das wird man sich angucken müssen, in der Tat, wobei ich auch auf eins natürlich auch hinweisen möchte. Die Hauptkriegsfolgen trägt die Bevölkerung in der Ukraine und diejenigen, die in Kriegsgebieten sind. Das dürfen wir bei den Debatten nicht vergessen. Und dann haben wir unterschiedliche Anpassungsschwierigkeiten. Wir haben Fragen, die bei uns den sozialen Zusammenhalt gefährden, den sicheren Sprengstoff bieten. Und wir haben Fragen, die Industrie und die Arbeitsplätze gefährden, auch aus technischen Gründen. Und man muss sich das differenziert angucken. Und auch da gilt keine deutschen Alleingänge, sondern wir sollten das gemeinsam mit den Verbündeten in Europa und jenseits des Atlantiks miteinander besprechen.
Wir haben jetzt noch gut 30 Sekunden bis zur Nachrichten. Jens Köppen von der CDU soll sich noch kurz zu Wort melden können.
Ja, also das, was Herr Stegner gesagt hat, ist natürlich die Unkenntnis über die Fakten. Es geht nicht nur darum, was verarbeitet werden kann, sondern es ist schlicht und ergreifend keine Lösung da, um eine Raffinerie wie Schwedt, die 32 Tonnen pro Tag an Erdöl braucht, in irgendeiner Art und Weise zu beliefern und zu versorgen. Die Raffinerie würde dann stillstehen.
Ich möchte Ihnen 2, 3 E-Mails und WhatsApps zu Gehör bringen. Michael Schöfer hat uns geschrieben, Zitat, meiner Meinung nach müssen wir die Russland-Sanktionen über das Ende des Krieges in der Ukraine hinaus aufrechterhalten. Das mag mit großen wirtschaftlichen Belastungen verbunden sein. Meine Mietwohnung hat eine Gasheizung. Aber ein Sieg Putins kostet uns wahrscheinlich langfristig noch viel mehr, und zwar unsere Freiheit und die Demokratie. Marlies Jakob schreibt uns, ich würde kalt duschen und im Winter 3 Pullover anziehen, wenn es denn etwas nutzen und den Krieg beenden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Durch Sanktionen wie die Blockade von Nord Stream steigen die Preise und Russland gewinnt Einnahmen wie nie zuvor. Darum stimme ich gegen Sanktionen bzw. für deren Aufhebung. Und aus Dresden, wenn ich das richtig sehe, hat uns unser Hörer Herr Lutz angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Lutz. Was ist denn Ihre Meinung?
Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, ich möchte mich fast der Meinung der letzten Hörerin anschließen. Also wir haben durch die Sanktionen, überspitzt formuliert, verkauft uns der Putin die halbe Gasmenge zum doppelten Preis. Da ist eigentlich nur er der Gewinner. Ich denke, auch die wirtschaftlichen Auswirkungen wurden schon ausführlich diskutiert. Deswegen will ich jetzt da nicht so stark darauf eingehen. Wobei man aber im Auge behalten sollte, dass der deutsche Staat auf Dauer aufgrund wegbrechender Steuereinnahmen infolge nachlassender Wirtschaft Auswirkungen der Sanktionen nicht so gut wird abfedern können wie in den letzten Krisen. Das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Also wir werden dann wirklich gravierende Folgen auf unser soziales Gefüge in Deutschland bekommen. Auf was ich hinweisen möchte, ist die Fragwürdigkeit der Gasersatzlieferanten, die aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird. Wir kaufen nun Fracking-Gas aus den USA, das als LNG zu uns kommt. Eine größere Klimasünde ist aus meiner Sicht kaum denkbar. Dann Gas aus Katar. Bayern München steht am Pranger wegen einer Partnerschaft mit Katar Airways seit Jahren und jetzt kaufen wir nun Gas aus Katar. Und für mich die unrühmliche Krönung, nun fliegt Frau von der Leyen nach Aserbaidschan. Aserbaidschan hat im September 2020 einen furchtbaren Angriffskrieg gegen Bergkarabach geführt. Da war von Sanktionen überhaupt keine Rede. Und nun wird der Herr Aliyev hier noch als Lieferant aufgewertet. Also da hat man den Eindruck, dass diese moralischen Gründe für die Sanktionen eher vorgeschoben wirken. Und das ist
vor was denn vorgeschoben? Was vermuten Sie denn da?
Ja, dass es um übergeordnete geostrategische Interessen geht. Ja,
welche meinen Sie?
Ja, dass Russland isoliert werden soll, als machtpolitische Größe ausgeschaltet werden soll. Mhm. Und man sieht auch, dass sobald Russland etwas macht, in Anführungsstrichen, sofort das Maximum an Sanktionen ausgepackt wird.
Kann man das so unter dem Begriff etwas machen bringen?
Nee, also
Angriffskrieg auf die Ukraine?
Auch, aber Russland steht ja schon seit Jahren am Pranger. Während kriegerische Aktionen, ich habe gerade Bergkarabach angesprochen, wir können auch über Libyen sprechen, warum wurde Libyen ins Chaos gebombt? Gab es da jemals irgendeine Sanktion? Was hat es genützt? Wem hat es genützt? Eigentlich niemandem. Deswegen, also Sanktionen gegen Kriege gut, aber gegen alle Kriege. Und man soll dann wirklich eben, man kann man nicht nach
Aserbaidschan. Zweierlei Maß meinen Sie?
Bitte?
Mit zweierlei Maß wird gemessen.
Ja, ich sehe da eine deutliche Doppelmoral. Mhm. Und für mich ist ja, sage ich mal, das Deutlichste eben dieser Flug von der Frau von der Leyen nach Aserbaidschan. Aserbaidschan ist eine grausame Diktatur und hat eben auch diesen grausamen Angriffskrieg geführt. Und Armenien ist Mitglied des Europarates. Das ist also keine Sache gewesen, die uns nichts angegangen ist. Und da ist überhaupt nichts passiert.
Herr Lutz, danke Ihnen für den Anruf aus Dresden. Ralf Stegner ist da vielleicht am ehesten angesprochen. Doppelmoral, mit zweierlei Maß gemessen, so die Kritik.
Ich glaube, die Gefahr besteht in der Tat. Und Sie erinnern sich, wir haben ja eine Debatte geführt über wertegeleitete Außenpolitik versus realitätsbezogene. Da würde ich immer sagen, wertegeleitet muss die Politik in der Demokratie immer sein. Aber natürlich muss sie realitätsbezogen sein, sonst ist sie gefährlich. Das heißt, wir haben mit Ländern zu reden und zu verhandeln, die uns hochgradig unsympathisch sind, was deren Führung angeht. Das ist so. Und deswegen muss man beides miteinander verbinden. Und das gilt ja mitnichten nur für Russland. Andererseits muss man natürlich schon sagen, wir haben einen Angriffskrieg mitten in Europa. Wir haben mit Putin einen Kriegsverbrecher, der auch abgeurteilt gehört. Und da kann man nicht einfach sagen, wir tun nichts. Sondern man muss schon versuchen, in der ganzen Breite dessen, was wir alles tun, von politischen, wirtschaftlichen Maßnahmen, auch bis zu einem gewissen Grad Waffenlieferungen zur Verteidigung. Aber da gibt es eben auch schon wieder Grenzen, was man machen kann.
Herr Lutz hat gesagt, Herr Stegner, vielleicht darf ich einmal kurz einhaken, wenn Sie erlauben. Er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass eigentlich nur die Gründe für diese Sanktionen vorgeschoben sind, dass Russland eigentlich geopolitisch ausgeschaltet werden soll. Das ist ein Argument, das hören wir auch nicht nur von Herrn Lutz, sondern von vielen unserer Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier über Russland und den Krieg diskutieren, hier im Deutschlandfunk auch. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Wenn es so wäre, dann wäre das jedenfalls falsch. Und es ist nicht das, was unser Interesse sein kann. Russland ist ein großes Land, die zweitgrößte Atommacht der Welt, ein europäisches Land, hat eine furchtbare Führung, auch eine Diktatur, das ist so. Und wir versuchen, die in die Schranken zu weisen. Aber der Glaube, man kann Russland auf Sicht isolieren, von einem aus den Teilen, manche den teile ich überhaupt nicht, und das kann es auch nicht sein, sondern wir müssen schon zu einer Politik kommen, die versucht, jedenfalls den Krieg in der Ukraine zu beenden, den ukrainischen Staat zu helfen, ohne Probleme anzurichten. Nebenbei bemerkt, wir haben ganz andere Sorgen, was weltweite Herausforderungen angeht, wenn nicht an Klimawandel, an Hungerkatastrophen, an Umweltzerstörung, an Kinder, aber an viele andere Dinge denke, mit denen wir eigentlich umzugehen hätten. Das ist das Letzte, was wir brauchen können, Wettrüsten oder solche geostrategischen Interessen, die alles andere überwiegen. Also mir ist schon klar, dass mancher die hat, Deutschland hat die nicht, die Ampelkoalition ganz gewiss nicht, und unsere Stimme in Europa geht auch nicht in die Richtung, Russland auf Dauer zu isolieren, sondern Russland dazu zu bringen, seine Politik zu beenden, den Krieg zu beenden und zu hoffen, dass die bald eine andere Führung haben in Russland. Aber das kann lange dauern. Wie
Klaus Ernst, das Argument, die USA sollen geostrategisch nur ausgeschaltet werden, sobald Russland irgendetwas macht, packt man die schärfsten Sanktionen aus. Ist das eine Argumentation, mit der Sie sich anfreunden können?
Ich möchte noch mal vorher sagen, der Krieg ist ein Verbrechen. Er ist völkerrechtswidrig und der Krieg ist natürlich abzulehnen und wird von mir auch mit aller Klarheit verurteilt.
Und jetzt kommt das Aber.
Und nein, jetzt kommt gar kein Aber. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass die USA Interessen hat, was Europa angeht und auch was Russland angeht. Ich erinnere, dass Herr Cordes, der war Ostausschussvorsitzender der deutschen Wirtschaft, bei mir im Ausschuss gesagt hat, ein starkes Europa ist ohne Einbeziehung Russlands nicht möglich. Das bedeutet natürlich, dass die Frage zu stellen ist, wer verdient jetzt auch an diesen ganzen Problemen, die wir haben? Am Fracking-Gas verdienen die USA, an den gestiegenen Preisen verdienen die kräftig mit. Sie haben auch nicht das Interesse einer Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa. Sie waren immer skeptisch, dass wir auch Energie aus Russland bezogen haben. Also insofern.
Das hört sich immer alles so an, Herr Ernst, als ob die Amerikaner in die Ukraine einmarschieren.
Nee, das habe ich ja gesagt. Der Krieg ist zu verurteilen und es waren die Russen, die den Krieg begonnen haben, da gibt es gar keine Frage. Und trotzdem muss man natürlich fragen, welche Interessen spielen da insgesamt noch eine Rolle. Ich würde aber gerne noch auf ein zweites Argument eingehen, das genannt wurde, auch von dem Herrn, der eben telefoniert hat mit Ihnen. Das war die Frage der Klimawirkung. Es ist ja absurd, was wir treiben. Wir machen Sanktionen, die nicht gegen Russland wirken, sondern gegen uns wirken. Im Übrigen bin ich durchaus mit einverstanden, wir machen hier 10 Tage oder einen Monat kalt duschen, wenn dann der Krieg vorbei wäre. Ist er aber nicht. Aber wenn man die Klimawirkungen anschaut, die wir jetzt machen, ausgerechnet eine grüne Regierungsbeteiligung in der jetzigen Situation macht es, wir machen die Kohle, werden wir verlängern. Wir werden länger in die Kohleverstromung gehen. Selbst die Braunkohle machen wir
da auch. Da sagen die Grünen auch Wirtschaftsminister Habeck, das machen wir mit großen Bauchschmerzen. Ja, wir machen es einfach nur, weil es keine Alternative gibt.
Doch, es gibt eben Alternativen. Und die Alternative möchte ich noch mal ansprechen. Der Habeck, der soll jetzt seinen Koffer packen und soll nach Russland fahren und soll endlich mal klären, unter welchen Bedingungen die Russen die Leitung aufrechterhalten würden. Stattdessen guckt er wie das Kaninchen auf die Schlange und wir diskutieren in der ganzen Republik, macht er auf oder macht er nicht auf? Ja, bitteschön, wir leben im Zeitalter der Kommunikation, da kann man mal reden und kann auch sagen, was hat er denn für Bedingungen? Was will denn Russland dafür, dass wir die Gasversorgung nun aufrechterhalten? Wenn wir natürlich, und da hat Herr Köppen vollkommen recht, wenn wir dauernd hier so tun, als wären wir unabhängig vom russischen Gas und unabhängig vom russischen Öl, und wenn es dann ernst wird, merken wir, was bei uns passiert, dann ist es sowas von kontraproduktiv, dass es höher nicht mehr geht. Ich erwarte von dieser Bundesregierung nicht nur Notfallpläne, sondern ich erwarte, dass sie alles dafür tut, die Energieversorgung zu sichern. Und momentan geht es nicht ohne Russland. Das ist ja die Abhängigkeit. Und dass das nicht passiert, das regt mich richtig auf. Das ist wirklich gegen den Amtseid, den die Bundesregierung hier geschlossen hat.
Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen überzogen.
Nee, aber, ist es nicht. Das ist es nicht. Tut mir leid. Ist nicht. Die sind dem Wohl des deutschen Volkes verpflichtet und nicht dem wirtschaftlichen Ruin.
Jens Köppen von der CDU, wäre das aus Ihrer Sicht auch eine gute Idee, dass der Wirtschaftsminister seine Koffer packt und nach Moskau reist, um dort sicherzustellen, dass die Gasversorgung wieder aufgenommen wird ab Donnerstag?
Ja, es wäre auch ganz gut, wenn er den Kanzler mitnehmen würde. Selbstverständlich, wir müssen den Krieg beenden. Und der Krieg ist nur zu beenden, nicht mit Waffen, nicht mit Embargos, sondern nur mit Reden, mit Diplomatie. Auch wenn das in der Politik anders gesehen wird. Aber ich glaube, wenn man die Hörermeinung sich anhört, dann sieht man oder hört man, dass die Menschen da schon viel weiter sind und auch viel klüger argumentieren.
Sie haben den Eindruck, Herr Köppen, dass die Moskauer Seite überhaupt zu Verhandlungen bereit ist? Also ich meine, bevor der Angriffskrieg gestartet worden ist, haben sich doch die Politiker aus dem Westen die Klinke in die Hand genommen und die wurden doch regelrecht belogen.
Wären Sie das nicht, hätten wir schon kein Gas mehr.
Genau, wenn ich es aber nicht probiere. Die Hörer haben ja gesagt, wir würden Sanktionen machen, wir würden sie mittragen, wenn sie helfen würden. Aber wenn wir von der Ende her denken, sie werden diesen Krieg nicht beenden, egal wie hoch wir die Sanktionsschraube noch drehen und am Ende werden wir uns die Schmerzen zuführen. Also bleibt doch nichts anderes übrig. Wir haben es ja gesehen mit den Waffenlieferungen, die nicht wirken, weil auch die Waffen haben noch nie den Krieg beendet, sondern haben nur den Krieg verlängert und haben nur das Leiden verlängert, haben die Länder, und in dem Fall wird es die Ukraine sein, dann wird nur noch Schutt und Asche übrig bleiben. Deswegen ist es auch eine Pflicht der zivilisierten Welt zu sagen, was gibt es anderes außer diese schrecklichen Waffenlieferungen?
Und Moskau hat klar gemacht, dass man zu Verhandlungen nur bereit ist, wenn die Ukraine bedingungslos kapituliert. Und damit wären Sie einverstanden.
Das würden Sie bedingungslos habe ich so nicht gehört. Doch. Man muss ja mit den Kriegsparteien sozusagen reden. Was ist denn die Lösung? Und wenn Lösungen vorgeschlagen ist, dann kann man ja unter dem Sitz der Vereinten Nationen eben diese Gespräche führen. Und dann wird man sehen, ja, was sind denn für Zugeständnisse möglich? Dazu könnte natürlich zählen, dass die Ukraine bündnisfrei bleibt und so weiter und so fort. Das, was alles in den Minsker Gesprächen schon mal angedeutet wurde, aber nie gemacht wurde. Wir haben ja einen Krieg, der jetzt schon 8 Jahre lang läuft. Das vergessen ja die meisten, mit zig 10.000 Toten. Das hat bis jetzt auch niemanden irgendwie interessiert. Aber jetzt müssen wir natürlich schauen, wie kriegen wir den Krieg so schnell wie möglich beendet? Alles an Sanktionen und Waffenlieferungen haben es nicht getan, bis jetzt jedenfalls.
Vielleicht darf Ralf Stegner reagieren, aber pardon, Herr Köppen, aber ich möchte auch Frau Halbritter die Möglichkeit geben, sich einzuschalten in die Diskussion. War ja, schon ein bisschen in der Leitung. Und zwar ruft sie uns aus Simbach am Inn, wenn ich das richtig sehe, das liegt in Bayern. Schönen guten Tag, Frau Halbritter. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Mhm. Guten Morgen. Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt ist eigentlich, dass es unserem Volk sehr gut noch geht und dass diese Unzufriedenheit, die geschürt wird, auch von der Presse und von den Journalisten, das müsste eigentlich nicht sein.
Weil es was gibt meinen Sie denn genau? Was wird denn da geschürt für eine Unzufriedenheit von den Medien oder von den Journalisten?
Bitte?
Es
wird immer ein bisschen gestochert, damit dann immer so die Antworten vielleicht auch so kommen und jeder ein bisschen kritisch und unzufrieden eigentlich ist. Aber es gibt, jede Krise hat auch viele Möglichkeiten.
Na, es gibt schon viele Leute, die sich hier bei uns melden, per E-Mail oder per Anruf. Da braucht man, glaube ich, nicht locken oder stochern. Also es gibt schon eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Sie haben es ja auch gerade gehört von Jens Köppen, was da in seiner Heimatstadt los ist. Also das ist, denke ich mal, nicht geschürt von journalistischer Seite aus. Aber was ist denn Ihr Punkt? Was denken Sie denn? Sind Sie damit einverstanden, dass die Sanktionspolitik so weitergeführt wird?
Ja, doch, bin ich sehr einverstanden, weil ich sehe eben, dass auch die Möglichkeiten gibt, dass man unsere Energieversorgung auf andere Füße gestellt wird. Und das hätte wirklich schon viel früher passieren müssen. Es gibt die Möglichkeit von Biogas. Das ist besonders bei uns hier im Landkreis, in einem ländlichen Landkreis. Und es gibt Photovoltaik, es gibt Wind, es gibt natürlich auch, es gibt genug noch Erdöl auf dem Markt, also da gibt es überhaupt kein Problem. Und da muss einfach mal umgesteuert werden und das möglichst bald.
Mhm. Frau Halbritter, ich danke Ihnen für den Anruf. Grüße nach Bayern, bleiben Sie uns gewogen. Ralf Stegner vielleicht. Vielleicht wollen Sie auch reagieren auf das, was vorher gesagt worden ist, auch was die Verhandlungsbereitschaft angeht.
Ich muss sagen, ich bin ja schon sehr erstaunt über das, was ich hier höre. Auch von Herrn Köppen. Ich bin da mit vielem durchaus einverstanden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau für das, was Herr Köppen fordert, wird der Bundeskanzler und Leute, die so argumentieren wie ich, gerade von seiner eigenen Fraktion kritisiert. Nämlich zu sagen, der wird schon kritisiert, wenn er nur mit Putin telefoniert. Ich glaube ja auch, man muss versuchen, die diplomatischen Kanäle aufrechtzuerhalten und zu versuchen, zu einer Lösung zu kommen. Zum Beispiel, indem man das hinbekommt, dass diese Schiffe fahren dürfen, die eine schreckliche Hungersnot in Afrika verhindern könnten, noch wenn das mit den Getreidelieferungen klappt und Russland und die Ukraine zustimmen würden, dass das mit den Schiffen gehen kann, wenn das zusammen vereinbart werden. Das wären ja Wege in so eine Richtung. Ich glaube auch, wir brauchen einen Mix an Dingen. Dazu gehört übrigens auch das, was die Hörerin eben gesagt hat, nämlich, dass wir selbst unsere Anstrengungen vergrößern, unabhängig zu werden von oder unabhängiger zu werden von fossilen Energielieferungen aus Russland oder anderswo. Aber wir brauchen den ganzen Mix an Maßnahmen und in der Tat, der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Aber wer das sagt, der erntet hauptsächlich Kritik sozusagen aus der Opposition. Von denen höre ich immer nur, immer mehr und schwerere Waffen liefern. Es muss militärisch gelöst werden. Wir dürfen am besten momentan gar nicht reden. Das ist ja Appeasement-Politik, was wirklich falsch ist. Und insofern finde ich das erfreulich, was Herr Köppen sagt. Aber das scheint mir nicht die Mehrheitsmeinung der Opposition zu sein. Und generell, glaube ich, müssen wir schon aus der Diskussion auch eines mitnehmen. Man kann bei so einem schrecklichen Angriffskrieg weder die Ukraine alleine lassen, also einfach nichts tun und den Putin gewähren lassen, noch kann man die Folgen, die das hat, wenn jetzt zum Beispiel Inflation und Energiepreise steigen, einfach laufen lassen. Denn die Gefahren für unsere Industriegesellschaft, für unseren sozialen Normalen sind groß. Und das sieht man in Amerika, man sieht es in Frankreich, man sieht es auch bei uns. Es ist ja auch die Leitfrage Ihrer Sendung heute, Herr Heckmann. Nämlich, wie lange halten wir das durch? Und ich glaube, die westlichen Demokratien halten es nicht besonders lange durch, wenn es uns nicht gelingt, die Folgen abzumildern. Und zwar A, indem wir die Energieversorgung sichern. Und lieber Herr Ernst, da tut die Regierung jedenfalls dreimal so viel als diejenigen, die uns Ratschläge geben, dass wir versuchen, das hinzureden. Die Gasspeicher sind gefüllt anders oder werden gefüllt anders als in der letzten Legislaturperiode. Dass wir zweitens dafür sorgen, dass die mit den geringen und normalen Einkommen nicht die Zeche dafür bezahlen.
Genau, und das wird ja auch sehr heftig diskutiert, jetzt auch am Wochenende. Es gibt ja eine Vielzahl von Diskussionsbeiträgen zu diesem Thema. Dazu passt auch eine WhatsApp, die uns Jakob Zankel geschrieben hat. Ich zitiere mal draus. Ich trage die Sanktionen mit, schreibt er, auch wenn mir bewusst ist, dass sie einen langen Atem brauchen und vielleicht nicht nutzen. Mich stört aber die maßlose Panikmache durch AfD, Linke und andere Kreise. Was ich von der Regierung erwarte, ist, dass sie wenigstens für das untere Drittel der Einkommenspyramide nachhaltig vor den Folgen schützt. Das ist die Meinung von Jakob Zankel. Und da würde ich gerne auch mit Ihnen den Blick jetzt auch drauf richten. Der Staat hat ja Milliarden in die Hand genommen für beispielsweise die Energiepauschale von 300 Euro für jeden Beschäftigten, für die sogenannte EEG-Umlage, die jetzt ein halbes Jahr früher wegfiel als geplant, für die Hilfen, für Sozialhilfe und Wohngeldempfänger, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Kinderzuschlag, man könnte das also weiter fortsetzen. Es gibt ja jetzt auch weitere Überlegungen. Wird das Ganze möglicherweise zum Fass ohne Boden? Klaus Ernst.
Es wird zum Fass ohne Boden. Denn ich möchte einen Punkt noch wiederholen. Wir können auch durch den Ausbau erneuerbarer Energien in kurzer Zeit den Energieverlust, den wir hätten, wenn Russland uns keine Energie mehr liefern würde, ausgleichen. Das ist nicht möglich. Das ist eine richtige Strategie für die Zukunft. Kurzfristig aber keine Lösung. Das muss, im Ausschuss merken wir das immer, wenn wir konkret fragen, wie viel liefern denn die Kataris, was kommt denn aus anderen Ländern, da merken wir immer, das sind nette Rahmenverträge, aber es sind keine wirkliche Alternativen. Wir werden es nicht ausgleichen können, weil wir in eine Wirtschaftskrise kommen würden, die seinesgleichen sucht. Das ist nicht nur meine Meinung, das sagen inzwischen alle, die von Ökonomie ein wenig sozusagen Ahnung haben. Und wenn das so ist, dann ist jetzt auch eine Debatte im Gange, die ich gern verhindern würde. Ich hätte gern mehr Gas. Wenn wir diese Debatte allerdings führen, dann merken wir doch, was jetzt passiert. Jetzt geht es um die Frage der Priorisierung. Da gibt es also welche, die fordern, nee, die Bürger, ob die einen kalten Hintern haben, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Industrie weiterläuft. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Da ist was dran, weil es ist sozusagen die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Wir haben natürlich, wenn wir in der Industrie kein Gas mehr hätten, einen Zusammenbruch der Industrie, der weit über die unmittelbaren Bezieher von Gas hinausgehen. Da sind ja Lieferketten betroffen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie kein Gas haben, können Sie kein Glas produzieren. Kein Glas hat Auswirkungen auf die Medizin, Ampullen und Ähnliches, aber auch auf die Automobilindustrie, sonst müssen wir Autos ohne Windschutzscheibe ausliefern, geht auch nicht. Also Sie merken, wenn beim Energiebereich, das ist so das Blut der Industrie, wenn da was nicht stimmt, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit, dann haben wir weniger Einkommen, dann haben wir auch weniger Steuern und dann haben wir auch nicht mehr die Möglichkeiten, die Ukraine dort zu unterstützen, wo es sinnvoll ist, nämlich dass wir den Wiederaufbau organisieren.
Das Bewusstsein, insofern, Herr Ernst, für das Risiko scheint ja da zu sein in der Bundesregierung. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck, wir haben schon öfter über ihn gesprochen, ja. Der spricht von einem politischen Albtraum-Szenario. Im Deutschlandfunk hat er das so gesagt.
Richtig, aber ihr macht.
Er hat gesagt, dass die eine Gasunterversorgung, wenn es dazu käme, würde das Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten.
Ja, das ist recht und schön, aber bitte, ich vermisse und ich werde ihn, wir haben eine Mittwochsondersitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, ich werde ihn fragen, wo sind seine ganz konkreten Initiativen gegenüber mit Russland die Gasversorgung sicherzustellen? Momentan reden wir über diese Pumpe, die offensichtlich aufgrund eigener Sanktionen noch nicht eingebaut ist. Die Russen haben jetzt gesagt, wir haben noch keine Zusicherung, dass wir das überhaupt bekommen.
Also sie ist jetzt auf dem Weg.
Aber bitteschön, gucken wir eigentlich nur hin oder sind wir da proaktiv und gucken in dieser Frage die Probleme zu bewältigen? Nein, das machen wir nicht. Wir gucken zu, was dort passiert, aber wir sind selbst nicht die Aktiven, die dafür sorgen, dass wir tatsächlich die Gasversorgung sichern. Ich wäre mit allem einverstanden, wenn wir der Ukraine helfen, ist doch selbstverständlich, dass wir das tun. Aber die Frage ist, wir dürfen unsere eigene Industrie und unsere eigenen Bürger nicht ruinieren dabei. Und ein Ausbleiben von russischem Gas hätte inzwischen, das hat sich durchgesprochen, ruinöse Folgen. Deshalb bin ich wie auch Jens Köppen der Auffassung, dieses Backen aufblasen, das wir da gemacht haben. Wir wollen euer Gas nicht mehr, wir wollen euer Öl nicht mehr, wir wollen eure Kohle nicht mehr. Ja, ich wundere, warum die überhaupt noch liefern, so wie wir uns aufführen. Also da muss man doch ein bisschen mehr, ich sag mal, Gespür und Gehirnschmalz verwenden, was man eigentlich eigentlich tut und muss vor allen Dingen wie beim Schach immer überlegen, was macht denn der Gegner, wenn ich da einen Zug mache? Und das ist nicht beachtet worden. Und das werfe ich der Bundesregierung vor. Notfallpläne sind jetzt wichtig, weil es kann ja tatsächlich passieren, dass es tatsächlich zu einer Situation kommt, wo man zu wenig Gas haben oder wo Gas ganz ausbleibt, das nicht woanders zu ersetzen ist, das ist ja der Punkt, dann braucht man Notfallpläne. Aber das bedeutet dann auch, dass wir insbesondere die Bürger absichern müssen, die an der unteren Einkommensgrenze liegen, die nicht von der Sonne beschienen werden finanziell. Und dann müssen wir denen ganz besonders helfen,
ja, da ist
weil
ja auch
die sich
schon einiges,
das Leben nicht mehr leisten können.
Da ist
können.
Ja schon einiges passiert. 30 Milliarden Euro Entlastungspakete hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Aber wir werden das nachher vertiefen. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten, die 11 Uhr Nachrichten. Aber danach werden wir über diese Entlastungspakete diskutieren und wie die weiterentwickelt werden müssten. So, jetzt habe ich wieder zwei E-Mails, die ich Ihnen gerne zu Gehör bringen möchte. Das ist Werner Bauer zum einen. Er schreibt uns, Zitat, spätestens wenn die Energiepreise auf die Gesellschaft durchschlagen, wird im Winter mit und ohne Lieferungen aus Russland passieren, wird bei uns die Stimmung komplett umschlagen. Das ist die Meinung von Werner Bauer, also sehr skeptisch. Stefan Vogel ist anderer Meinung. Er schreibt uns, Zitat, was wäre, wenn die Sanktionen beendet werden, um den Energiepreis zu senken? Dann müssen wir akzeptieren, dass zum einen in der Welt das Recht der Stärkeren gilt und dass zum anderen so ein Stärkerer irgendwann, vielleicht sogar bald, auch uns bzw. die EU angreift. Und das will, glaube ich, keiner. Das ist die Meinung von Stefan Vogel, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Und aus Bad Emstal hat uns angerufen, unser nächster Hörer, das ist Herr Berger. Schönen guten Morgen, Herr Berger.
Guten Morgen.
Wie verfolgen Sie die ganze Diskussion?
Mir macht die in der jetzigen Diskussion verbreitete Ablehnung der Sanktionen allergrößte Sorge. Ich sehe, dass wir kaum mehr in der Lage sind, unsere Freiheit und die unserer Nachbarstaaten zu verteidigen, wenn unser Komfort auch nur ein ganz klein bisschen dadurch eingeschränkt wird. Die Sanktionen halte ich für absolut notwendig und alternativlos. Auch wenn jetzt Russland vorübergehend mal höhere Einnahmen dadurch hat, weil die weltweiten Preise gestiegen sind, das wird sich schnell wieder nivellieren, sind sie aber dennoch erfolgreich, weil Russland gleichzeitig der Zugang zu moderner Technologie abgeschnitten ist, die es für die Fortsetzung seines Angriffskriegs benötigt. Die Sanktionen nützen schon jetzt sehr viel mehr, als sie schaden. Mhm. Ich denke auch, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden wie die USA vor Eintritt im Zweiten Weltkrieg. Und dass bei uns auch wie damals genau die gleiche Kapitulationsdiskussion geführt wird. Dabei müssen wir uns aber darauf vorbereiten, dass wir unter Umständen gar nicht anders können, als sogar direkte Kriegspartei zu werden, falls Russland nämlich wirklich einen Genozid an den Ukrainern verübt. Und natürlich müssen wir alles dafür tun, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Aber das bitteschön nur auf eine Weise, dass danach die Geltung des Völkerrechts in Europa wiederhergestellt ist und dass alle Bürger Europas in Frieden und Freiheit leben können. Dieser zweite wichtige Teil des Herbeiführens des Kriegsendes, der wird von Herrn Steger, Herrn Ernst massiv ignoriert. Die propagieren letztendlich ein Europa unter der Vorherrschaft einer faschistischen Diktatur.
Das sind jetzt harte Vorwürfe, Herr Berger. Würde ich direkt mal gerne weitergeben, diesen Punkt. Herr Stegner, vielleicht Sie zuerst.
Also das ist in keiner Weise akzeptabel und deswegen kann ich Ihnen da überhaupt nicht folgen. Es geht schon gleich gar nicht darum, dass wir uns als NATO am Krieg beteiligen dürfen. Klar ist, dass jedweder Vereinbarung am Ende die Ukraine zustimmen muss, ist ein selbstständiger Staat. Aber klar ist eben auch, wir unterstützen die Verteidigung der Ukraine, wir unterstützen es mit verschiedenen Möglichkeiten und wir müssen den Krieg so bald wie möglich beenden. Darunter leiden nämlich nicht nur die Zivilbevölkerung und die Zerstörung und alles, was damit zusammenhängt, sondern es ist auf Dauer etwas, was auch nicht gehen kann. Und deswegen sind diplomatische Bemühungen wichtig und notwendig und wir handeln gemeinsam mit anderen Ländern. Und die Vergleiche, finde ich, mit dem Zweiten Weltkrieg sind wirklich unangemessen, in jeder Weise unangemessen. Und wichtig ist natürlich, dass es kein Entweder-Oder geben kann. Das haben Sie ja am Anfang Ihres Beitrages zu Recht beschrieben. Es kann nicht sein, dass wir die Russen einfach gewähren lassen, wenn sie ihr Nachbarland überfallen. Aber es gehen auch nicht alle Möglichkeiten, die Sie da aufgezählt haben. Und in der Demokratie ist es immer so, dass man auch Zustimmung für seine Politik braucht. Und deswegen ist es ein Mix abgestimmter Maßnahmen von Sanktionen über politische, diplomatische Initiativen bis zu Unterstützung bei der Verteidigung. Und nebenbei bemerkt auch, durch das Sondervermögen, dass wir versuchen, unsere eigene Wehrfähigkeit zu verbessern, dass wir uns verteidigen können.
Das Sondervermögen, das sogenannte in Höhe von 100 Milliarden Euro, das der Bundeswehr zugutekommt.
Früher sagte man, Sicherheit sei in Europa nicht gegen Russland möglich. Das stimmt meiner Meinung nach immer noch. Aber hinzu kommt der Satz, wir müssen auch Sicherheit gegen Russland organisieren. Leider ist das so. Beides gehört zusammen. Und daran kann man eben sehen, diese Alternativen, die hier aufgezeigt werden, die Extremen, sind gefährlich. Und Olaf Scholz hat mit seiner Politik, die ja eher eine ist, des vernünftigen Abwägens, deutlich mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Das kann man immer merken, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht. Und es ist schon richtig, sich da nicht in die eine oder in die andere Richtung drängen zu lassen, etwas zu tun, was gefährlich wäre für die Bürgerinnen und Bürger.
Ich hatte es angekündigt vor den Nachrichten, dass wir natürlich jetzt auch unseren Blick richten wollen auf die Maßnahmen, die die Politik in Anführungszeichen ergreifen muss, um auch Leute mit wenig Geld beispielsweise vor den Folgen, denn die derzeit zu beobachten sind, der Preisexplosion beim Energie beispielsweise, bei Lebensmitteln zu schützen und das abzufedern. Es gab ja bereits zwei Entlastungspakete in Höhe von 30 Milliarden Euro. Es wird aber jetzt schon kräftig diskutiert, hin und her diskutiert über das, was jetzt noch notwendig sein wird. Herr Ernst, Herr Köppen, Herr Stegner, da würde ich gerne jetzt die nächsten Minuten mit Ihnen drüber diskutieren. Ein drittes Entlastungspaket, eine Vielzahl von Vorschlägen gibt. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Mal an, einen Deckel für Gas- und Strompreis, den Gas- und Strompreis, brauchen wir den?
Wer ist denn jetzt dran?
Herr Köppen, bitte.
Ach ja, Entschuldigung.
Herr Köppen.
Entschuldigung.
Ja, also es ist ja nicht damit getan, dass wir uns ein klein bisschen einschränken müssen, wie der Herr Berger gerade gesagt hat, sondern wir lähmen uns mit den Sanktionen. Und deswegen ist auch dieses Hilfspaket das erste mit 30 Milliarden, das ist ja gut gemeint, das ist einmal eine Gießkanne gewesen, wo wir am Ende überhaupt nicht helfen können. Denn die Leute werden am Ende des Jahres das Doppelte bis das Vierfach an Kosten haben. In einem ganz normalen Einfamilienhaus, da sind das 2.000 Euro teilweise und mehr, die man dann zu bezahlen hat. Und da ist ja noch gar nicht diese Energieinflation richtig angekommen. Denn wenn wir eine wirkliche Gasmangellage haben oder hätten, dann ist es nicht nur kalt, sondern dann ist der Ofen aus. Und zwar vom Bäcker bis zum Autobauer. Und dann möchte ich mal sehen, wie man da helfen will bei den Tausenden, Millionen von Arbeitslosen, die dann einfach nicht mehr ins Werk gehen können. Ja, das ist es doch. Da ist es nicht ein klein bisschen Komfort, wo wir drehen müssen, wo wir einen Gaspreisdeckel haben werden oder sonst irgendwas oder ein 9-Euro-Ticket oder wie auch immer, sondern dann ist wirklich aus mit dem Wohlstand in Deutschland. Und das beginnt mit dem Ölembargo und das hört bei der Gasmangellage auf. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen. Und das ist nichts anderes, habe ich doch vorhin schon gesagt, dass die Sanktionen überprüft werden müssen, wenn wir uns mehr schaden, als dass wir anderen helfen
okay,
wollen.
Ihr Punkt ist angekommen und trotzdem...
Mehr, ja. Sondern wir lähmen uns. Das muss man wissen. Die Gesellschaft ist dann, wenn die Rohstoffe nicht mehr da sind, gelähmt. Und dann können wir niemandem helfen, auch wenn wir das wollen. Und deswegen müssen wir vom Ende her denken.
Ihr Punkt ist angekommen, denke ich. Dankeschön, Herr Köppen. Trotzdem auch an Klaus Ernst die Frage. Einen Deckel für den Gas- und Strompreis, brauchen wir den?
Wir bräuchten vor allen Dingen eine Sicherung über die Grundversorgung. Also diese Vorschläge, die aus der IG Chemie kommen, die auch schon andere gemacht haben, die sind ja richtig, dass man sagt, wir haben wenn es so weit käme, aber wie gesagt, bin ich voll bei Herrn Köppen, was er gesagt hat, es darf nicht so weit kommen. Wenn es so weit käme, müsste man natürlich das absichern, dass die Gasversorgung zu einem bestimmten Preis für die Bürger erstmal stabil ist und wer dann mehr verbraucht, wer also sein Schwimmbad beheizt oder sonstige negative Beispiele, die wir dann immer haben, der muss eben dann mehr zahlen. Das ist durchaus richtig. Aber ich bleibe auch bei der Position, dass es nicht möglich ist, schlichtweg für eine Bundesregierung nicht möglich ist, die Risiken oder die Folgen, besser gesagt, die Folgen abzufedern oder abzusichern, die uns da drohen, wenn tatsächlich diese Maßnahmen eintreten. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und wenn ich das letzte Politbarometer vom ZDF sehe,
wo 70% der Bundesbürger sagen, sie tragen die Sanktionen weiterhin mit, auch wenn nee,
wo 76 wir, wenn wir wo 76, große ja, wo 76 Prozent der Bürger sagen, sie halten die Maßnahmen der Bundesregierung nicht ausreichend, die Entlastungsmaßnahmen. Das sind die 76 70%. Und da sage ich natürlich, da ist eine Erwartung an die Bundesregierung geweckt, die sie nicht erfüllen kann. Und gestatten Sie mir auch noch zum Schluss eine Bemerkung zu Herrn Berger.
Ganz kurz.
Kriegspartei werden, Herr Berger. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt nicht nur, dass da in der Ukraine rumgeballert wird, sondern dass wir damit rechnen müssen, auch Raketen abzukriegen. Weil es ist ja nicht so, dass die mit Steinschleudern schießen, wie man weiß. Also eine solche Position halte ich für unverantwortlich, überhaupt in die Diskussion zu werfen. Und ich bin der Bundesregierung an diesem Punkt dankbar, dass sie eine klare Politik vertritt, nicht Kriegspartei werden zu wollen.
Ralf Stegner, Stichwort Gas-, Strompreis, Deckel, vielleicht noch dazu genommen, ein Moratorium für eine Gas- und Stromsperre von den Grünen vorgeschlagen, von der Verbraucherschutzministerin Lemke. Auch ein Moratorium bei Wohnungskündigungen beispielsweise.
Also über all die Dinge kann man reden, aber es ist jetzt nicht wirklich damit getan, zu den 97 Vorschlägen noch 10 dazu zu packen, sondern ich glaube, dass die Diskussion eben gezeigt hat, wir müssen einerseits für Versorgungssicherheit sorgen, damit unsere Industriegesellschaft nicht zusammenbricht. Das ist extrem wichtig. Das sichert auch unseren Wohlstand. Da bin ich nur ein wenig erstaunt und würde wünschen, dass Herr Köppen ein bisschen für seine Position in seiner eigenen Fraktion mal wirkt, die uns nämlich anders attackiert. Aber das ist schön, wenn es da solche Einsichten gibt. Das muss gemacht werden. Ja, daran arbeitet die Bundesregierung. Daran arbeitet die Bundesregierung intensiv.
Also Versorgungssicherheit für die Industrie. Dass es in der CDU auch andere Positionen gibt, freuen wir uns doch drüber. Ist doch klasse.
Ja, mich auch. Meine Freude ist ganz groß. Ich will nur sagen, schön, wenn das mit der Überzeugungskraft auch dargelegen würde. Zweitens müssen wir in der Tat auch sehen, dass ein Teil der Maßnahmenpakete, die wir haben, gerade mal erst in Kraft getreten sind. Und es ist keineswegs nur Gießkanne, sondern für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Wenn ich an das Wohngeld denke, davon profitieren zum Beispiel 50% Rentnerinnen und Rentner. Aber richtig ist natürlich, wir brauchen eine nachhaltige Entlastung derer mit den geringen normalen Einkommen. Die können das nämlich nicht tragen.
Wie soll das passieren? Wie stellt sich die SPD das vor?
Naja, also es ist ja in der Tat so, wir haben eine Sondersituation nach Corona, nach Kriegsbeginn, dass, wenn wir gleichzeitig sagen, Schuldenbremse muss strikt eingehalten werden, Steuererhöhung darf es auf gar keinen Fall geben und bestimmte Maßnahmen sollen auch denen nützen, die jetzt die Großverdiener sind, dann gibt am Ende 2 und 2, gibt immer nur 4 und nicht 5. Das ist nicht möglich. Und deswegen werden wir in der Koalition darüber reden müssen, wie wir bei denjenigen, die ansonsten das nicht tragen können, zu einem Ausgleich kommen können. Da gibt es Vorschläge. Das ist auch eine Frage des Zeitpunkts, wann man was macht.
Welche finden Sie gut? Welche wären zielgerichtet?
Naja, dass Menschen nicht den Strom abgeschaltet bekommen oder das Gas, weil sie es nicht bezahlen können, finde ich ehrlich gesagt im Sozialstaat keine besonders herausragende Erkenntnis, dass man das einfach nicht tun darf. Die können ja da wirklich nichts dafür. Und dass nicht die Konzerne noch mitverdienen, das wird ja auch darüber diskutiert, wie man bei denjenigen, die jetzt noch extra Gewinner sind in dieser Krise, das mindestens abschöpft. Ich finde, das ist auch was, worüber man diskutieren muss. Das machen wir in der Ampelkoalition, da werden wir auch zu einem Ergebnis kommen. Nur ich kann nicht auf der einen Seite das eine fordern und das Gegenteil tun. Und das geschieht zum Teil wirklich extrem. Wenn ich den Herrn Söder aus Bayern höre, der macht jeden Tag Vorschläge, die sich wechselseitig ausschließen. Und das können wir nicht machen und deswegen werden wir uns in der Ampelkoalition durchringen müssen, zu Maßnahmen zu kommen, indem wir auf der einen oder anderen Seite dann vielleicht uns auch von strikten Positionen ein bisschen lösen müssen. Und da gehören dann auch Kleinigkeiten dazu. Wenn man alles tun muss, dann darf es auch nicht tabu sein, mal zeitweise über ein Tempolimit zu reden, zum Teufel nochmal.
Atomkraft verlängern?
Atomkraft nützt uns doch gar nichts. Wenn wir die Raumtemperatur zum Beispiel in den Gebäuden um 2%, 2 Grad senken, bringt das ein Vielfaches der Atomkraftwerke, die uns jahrtausendelang Strahlen im Müll hinterlassen und kein Problem lösen, weil sie gar nicht das Werbeproblem lösen, sondern zur Stromversorgung beitragen mit enormen Kosten. Scheinlösungen, finde ich, taugen nicht, aber dass man an allen Ecken verschiedene Dinge tun muss, dass wir auch Energie einsparen müssen, gerade auch im öffentlichen Bereich, das ist doch gar keine Frage. Der Druck dafür ist größer geworden. Wenn wir dann sagen, lass uns das beschleunigen mit den erneuerbaren Energien, dann verhindert das zum Beispiel die Bayerische Staatsregierung. Und ich kann auf Dauer den Menschen nicht damit kommen, bitte härtere Maßnahmen vom Bund, auch bei Corona, aber wir sind diejenigen, die die Maskenpflicht als Erster aufheben im öffentlichen Nahverkehr, wie Bayern das tut. So eine Politik geht nicht, das kann man sich als Opposition vielleicht leisten, aber als Regierung nicht. Und
das ist jetzt natürlich ein anderes Thema.
Ja, aber es ist typisch für die Politik in diesen Tagen. Und deswegen sage ich, wir müssen harte Maßnahmen miteinander diskutieren und ich glaube, da sind wir in der Ampelkoalition besser aufgestellt als in der Opposition.
Aus Frankfurt am Main ruft uns Herr Jener an. Möchte man noch die Gelegenheit geben, sich einzuschalten in die Diskussion. Schönen guten Tag, Herr Jener. Was ist Ihr Punkt?
Ja, guten Tag alle. Mhm. Ich denke, die Sanktionen
und Waffen für ein militärisches Gleichgewicht in der Ukraine sind kein Widerspruch zu einer Verhandlungslösung, sondern die sollen ja Putin gerade an den Verhandlungstisch holen. Es geht dabei auch um eine Einigung vom Kreml und der NATO über die Sicherheit in ganz Europa und um neue friedliche Beziehungen mit Russland. Mittelfristig sind die Russland-Sanktionen auch die Steilvorlage für die ökologische Energiewende in Deutschland, für die Flucht nach vorne durch einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren, dass wir dahin kommen. Aber es geht im Grunde darum, jetzt ein militärisches Gleichgewicht in der Ukraine, dass der Putin kein Geld mehr hat für seinen Krieg und dass man ihm auch mit viel mehr Waffen entgegentritt, bis es da zu einem Gleichgewicht kommt, damit man gemeinsam an den Verhandlungstisch kommt, um wieder zu guten friedlichen Beziehungen mit Russland zu kommen.
Mhm. Herr Jena, ich danke Ihnen für den Anruf. Will Ihren Punkt gerne auch weitergeben, vielleicht an Jens Köppen von der CDU. Wie sehen Sie das, dieses Argument? Man muss Kiew, man muss die Ukraine schon in die Lage versetzen, auf Augenhöhe dann auch mit Moskau verhandeln zu können, und zwar auch durch Waffenlieferungen.
Ganz genau. Wie Sie wissen, bin ich ja gegen Waffenlieferungen, aber es ist so, dass diese Waffenlieferungen, wenn sie überhaupt einen Sinn haben, dann den, was Herr Jena auch gesagt hat, die eine Kriegspartei an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das ist natürlich vollkommen richtig. So ist es eigentlich auch mit Sanktionen gedacht. Und da hat auch gar keiner etwas dagegen einzuwenden. Nur wir müssen eben schauen, wie weit geht das. Und wenn ich jetzt Waffen liefere und wenn ich Sanktionen aufbaue, muss ich natürlich parallel dazu, und das ist ja die Kunst dabei, bei der Kriegsdiplomatie, dann schauen, wie komme ich dann an den Verhandlungstisch. Deswegen darf ich nicht alles abbrechen, was ich aufgebaut habe. Also alle Kontakte, die es mal gab, wo Leute sich mit Russland zusammengesetzt haben, aus Regierung und Opposition und so weiter. Und auf der anderen Seite dann alles hinter mir, alle Brücken abschlagen. Und das ist dieser Punkt. Das ist notwendig, um die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber man muss es parallel auch wirklich dann machen.
Mhm. Kommen wir zurück zur Diskussion um das, was hier in Deutschland auch notwendig ist, um die Folgen dieser ganzen Kriegsführung abzufedern. Klaus Ernst, wir haben gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Ralf Stegner wollte jetzt nicht so konkret werden. Er meinte, es macht wenig Sinn, zu den 73 Vorschlägen noch weitere hinzuzufügen. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Was ist denn da aus Ihrer Sicht am wichtigsten jetzt? Also Agrarminister Özdemir zum Beispiel, der hat vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer für Lebensmittel zu senken. Was ist mit dem Thema Übergewinnsteuer eigentlich? Hört man davon überhaupt noch?
Das ist ja eine eklatante Forderung von uns. Die Gewinne, die aufgrund der höheren Preise bei einigen Konzernen gemacht wurden, abzuschaffen, das ist möglich, das machen auch andere Länder. Bei uns wehrt sich die FDP vehement gegen solche Vorschläge. Das ist auch deshalb ein Problem, weil dieses Geld, das abgeschafft würde, könnte man ja insbesondere dazu verwenden, dass man untere Einkommensgruppen, die nun am meisten darunter leiden, dass die Preise so steigen, wie sie steigen, insbesondere die Energiepreise, man könnte diese Bevölkerungsgruppen mit dem Geld auch entsprechend unterstützen, denn das wird ja langsam auch ein Fass ohne Boden, was da notwendig ist, insbesondere auch deshalb, weil natürlich die FDP massiv die Schuldenbremse wieder in den Vordergrund stellt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Staat auch in seinen Ausgaben begrenzt ist, und wenn er begrenzt ist, hat er das Geld nicht, und dann wird es letztendlich die Kleinen treffen, die werden vor allen Dingen unter diesen Sanktionen, unter der eigenen Politik leiden, die mit niedrigeren Einkommen. Das muss unbedingt verhindert werden. Ich bin im Übrigen neben dieser Übergewinnsteuer auch dafür, dass wir tatsächlich die Preise stabilisieren. Ich habe das vorher schon mal angesprochen. Man könnte ja sagen, ein Grundkontingent, das wird zu sozialen Preisen, die stabilisiert werden, auch aus öffentlichen Mitteln, finanziert. Und das, was drüber geht, was also die Besserverdienenden dann aus irgendwelchen Gründen auch mehr Energie verbrauchen, müssen sie höher bezahlen. Wir müssen gleichzeitig darüber nachdenken, was machen wir mit öffentlichem Nahverkehr? Also wie halten wir dort die Preise stabil? Es ist auch der nächste Punkt, was machen wir mit unseren kommunalen Energieversorgern, die ja Riesenprobleme auch durch die gestiegenen Preise haben, die Preise auch nicht unbedingt weitergeben können. Das ist auch richtig so, weil sonst haben wir ja noch mehr Preissteigerungen. Aber wie stabilisieren wir die, dass die überhaupt erhalten erhalten bleiben, dass die nicht in den Konkurs getrieben werden. Also es sind eine ganze Menge von Fragen, die wir da haben. Wir haben von der strategischen Ausrichtung als Linke die Position, insbesondere die Bürger mit niedrigeren Einkommen vor den Folgen zu schützen. Das ist unsere Position, wenn man schon darüber redet, dass diese Situation so eintritt, wie ich gesagt, die ich auf alle Fälle verhindern möchte.
Ralf Stegner von der SPD, was ist denn mit dem Thema Übergewinnsteuer? Scheitern Sie da an der FDP?
Also ich habe dafür sehr viel Sympathie. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach umzusetzen. Da wollen wir mit der FDP nicht öffentlich darüber diskutieren, sondern versuchen, zu einer Einigung in der Sache zu kommen, weil ich glaube, man darf an so einer Krise nicht auch noch verdienen. Und das gibt es ja leider. Und das ist, finde ich, sowohl skandalös, dafür gibt es gar keine Gründe. Und wir haben natürlich auch gesehen beim Tankrabatt, dass das teilweise sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das wünscht. Also in der Tat, Gießkannenförderung nützen nichts, sondern wir müssen sehen, dass die, die besondere Schwierigkeiten haben, Niedrigverdiener, Normalverdiener, dass die nachhaltig entlastet werden. Da bin ich bei Klaus Ernst. Mit welchen Maßnahmen das genau geht, das muss man sich angucken. Nochmal, ich werbe schon auch dafür zu sagen, manches kommt ja jetzt auch erst oder ist gerade zum 1. Juli umgesetzt worden und kommt erst an in den Kassen der Bürgerinnen und Bürger. Aber so wie die Dinge sich entwickeln, muss man damit rechnen, dass wir im Herbst ein weiteres Paket brauchen. Ja. Darüber werden wir reden und da werden wir uns in der Koalition, glaube ich, auch einig werden. Denn alle wissen doch, dass wir ein enormes Maß an Instabilität kriegen würden, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, dass sie die Zeche bezahlen müssen für etwas, was sie nun wirklich nicht zu vertreten haben.
Unsere letzte Anruferin ist Frau Lage aus Schleswig-Holstein. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Frau Lage, haben Sie den Eindruck, dass die Gefahr besteht, dass die normalen Bürgerinnen und Bürger die Zeche zahlen?
Ich möchte auf diese Frage nicht direkt eingehen. Das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist zu sagen, dass immer, wenn ich etwas von vielen moralischen Argumenten höre, meine Gallensteine deutlich klingeln. Ich möchte das an 2 Beispielen deutlich machen.
Bitte machen Sie es kurz, wir sind gegen Ende der Sendung.
Die umstrittene Atomindustrie, bedingt ja, dass Uran abgebaut werden muss. Im Deutschlandfunk habe ich am 21.04.22 gehört, dass in Niger zum Beispiel die Uranbergarbeiter einen jährlichen Strahlungswert von 20 Milliwert im Jahr ausgesetzt werden. Das wäre so, als würden wir 500 Mal im Jahr die Lunge uns röntgen lassen. Zum Zweiten der Hunger in der Welt. Der Hunger in der Welt besteht vorher schon. Jean Ziegler hat in seinen Büchern von sogenannten Geierfonds beschrieben. Und das funktioniert so.
Und, ein ja, Land wir können es, Frau Lage, ich bitte um Verständnis. Wir sind gegen Ende der Sendung. Lassen Sie uns noch eine kurze Bilanz ziehen. Was ist denn Ihre Meinung? Sollten die Sanktionen fortgesetzt werden, ja oder nein?
Ich bin der Meinung, dass wir wohl Sanktionen brauchen, denn es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Aber ich meine, dass wir in gleicher Weise die Realität sehen müssen und mal von diesen Megafon-Diplomatie, sogenannten Diplomatien runterkommen müssen. Es gibt ein geopolitisches Spiel. Darin sind die USA und die Russland dick verwickelt. Es gibt Stellvertreterkriege. Meines Erachtens nach ist der Krieg gegen die Ukraine ein Stellvertreterkrieg. Und es gibt nationale europäische Interessen. So. Und all diese Interessen müssen gegeneinander abgewogen werden. Und ich denke, dass wir auf einem unvernünftigen Weg sind und ich sehe darin überhaupt keine zielführende Lösung.
Frau Lage, ich danke Ihnen für den Anruf. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, unkommentiert. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir haben 90 Minuten diskutiert über die explodierenden Energiekosten, die steigenden Lebensmittelpreise und den drohenden Jobverlust. Wie lange tragen die Deutschen die Russland-Sanktionen noch mit? Ich bedanke mich bei Klaus Ernst von der Partei Die Linke, Jens Köppen von der CDU und Ralf Stegner von der SPD. Schönen Dank nochmal, dass Sie teilweise Ihren Urlaub auch für uns unterbrochen haben für diese Sendung. Danke Ihnen auch fürs Anrufen und fürs fleißig Mailschreiben und Mitdiskutieren. Gleich folgt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon bedankt sich für Ihr Interesse Dirk Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.